Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jeder von euch hat sie, auch Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Auf der Welt gibt es nahezu unendlich viele davon. Mathematisch ausgedrückt durch die Formel 10 hoch 31. Wer kann sich das vorstellen? Immerhin sind sie ja winzig klein. Mal sind sie gut für uns, meist merken wir, wenn sie uns Böses wollen. Und wenn sie weder noch sind, bemerken wir sie gar nicht.
Was fällt Ihnen zum Thema Virus ein?
Im weit entfernten afrikanischen Dschungel wird ein Äffchen gefangen.
HIV kommt definitiv vom Affen.
Bestimmt für eine Zoohandlung in Amerika. Das Tier trägt einen tödlichen Virus.
Mörderische Epidemie. Horrorvision wird Wirklichkeit. Während dieses Vortrags werden weltweit 100 Menschen an AIDS sterben.
Viele Menschen sterben und viele weitere werden sterben, es sei denn, wir finden diesen Affen.
Es wird eine Panik ausbrechen, wie wir sie noch nie erlebt haben.
Da bist du ja!
Irgendein tapferer Forscher wird es schaffen, dieses Virus zu bekämpfen und ein Heilmittel oder einen Impfstoff zu finden.
Das war unsere Vorschau mit Ausschnitten aus dem Kinofilm Outbreak des Regisseurs Wolfgang Petersen. Hans-Georg Kreußlich, Professor für Virologie an der Uni Heidelberg, hat die Viren natürlich auch. Aber fast möchte ich sagen, er kennt jedes von ihnen. Stimmt natürlich nicht, denn Kreußlich sagt gleich auch, dass die Forschung noch sehr wenig über das Virus an sich weiß. Die Virologie als Wissenschaft ist noch recht jung. Erst in den vergangenen 20 Jahren haben die Fachleute die bis dahin noch unbekannte Welt der Viren annähernd verstanden. Unter anderem, dass die Kleinstlebewesen streng genommen gar nicht als solche bezeichnet werden dürfen. Denn sind sie überhaupt Lebewesen oder schlicht unbelebte Materie? Je nachdem, welchen Standpunkt wir dazu einnehmen, gibt es Argumente für beide Betrachtungsweisen. Oder ist das Virus noch besser ein Zwischenglied zwischen lebender und unbelebter Welt? Schwierige Frage. Nur eine von vielen, mit denen sich Professor Kreußlich am 27. September 2018 in der Daimler und Benz Stiftung in der Veranstaltungsreihe Dialog im Museum beschäftigt hat. Sein Thema: die Macht der Viren, Feinde, Weggefährten und Nützlinge.
Ich will versuchen, Ihnen erst den Begriff der Feinde und dann etwas allgemeiner über Viren, was ist das überhaupt, wo gibt es die überall, wo kommen sie her, wo gehen sie hin, dann an zwei der Seuchen, die über lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte eine wichtige Rolle spielen, Influenza, die Grippe und HIV-AIDS, und am Ende, wie können wir uns Viren nutzbar machen, um vielleicht damit auch therapeutisch etwas unternehmen zu können, den Abschluss des Ganzen finden. Aber anfangen will ich eigentlich mit der Frage an Sie, Sie müssen die nicht beantworten, keine Angst, ich pick mir auch keinen raus, wie im Zirkus, wo dann jemand etwas leisten muss, keine Sorge. Was fällt Ihnen zum Thema Virus ein? Und wenn Sie sich das überlegen, dann werden Ihnen verschiedene Begriffe einfallen. Und wenn man das mal so aufgreift, dann werden viele von Ihnen Begriffe gedacht haben. AIDS, Bioterrorismus, Krankheit, Ebola, viele dieser Dinge werden Ihnen eingefallen sein. Wenn man an Viren denkt, denkt man an Schädlinge, denkt man an schlimme Dinge, denkt man an schwere Krankheiten oder man denkt an seinen letzten Schnupfen oder seine letzte Durchfallerkrankung, die furchtbar unangenehm war. Das ist, was jedem einfällt. Sir Peter Medawar, ein britischer Forscher, hat es mal irgendwann im Englischen so formuliert: Viruses are bad news wrapped in protein. Viren sind schlechte Nachrichten in Eiweiß verpackt. Viele werden ihn gesehen haben, der Film Outbreak vor vielen Jahren, der sich damit beschäftigt hat, später Contagion, viele andere Thriller, Bücher, die sich damit beschäftigen. Ein tödliches Virus entkommt meistens entweder irgendeinem Urwald oder irgendeinem Labor und geht dann um die Welt, bringt Millionen Menschen um und irgendein tapferer Forscher, das sind dann wir, wird es schaffen, dieses Virus zu bekämpfen und ein Heilmittel oder einen Impfstoff zu finden. Das sehen Sie immer wieder. Hier ein Cover des Spiegels. Horrorvision wird Wirklichkeit. Dämon aus dem Busch, das ist die typische Sprachweise. 16 Jahre war es verschollen, jetzt kam es zurück. Das aggressivste aller bekannten Viren. Mörderische Epidemie, die ganze Sprachwahl, alles, was Sie finden, ist hier auf Dramatik, Aufregung, furchtbare Katastrophen ausgerichtet, wenn Sie das lesen. Und Ebola, wenn Sie das so hören, wahrscheinlich Spiegel letztes Jahr, vielleicht ein, zwei Jahre her, hatten wir doch gerade erst Westafrika, Sie werden sich erinnern, 2014, 15. Nein, das ist der Spiegeltitel vom April 1995. 23 Jahre, gleiche Situation, wenn Sie ins Ausland schauen, Newsweek, Mai 1995, gleiche Situation, Killer Virus, beyond the Ebola scare. What else is out there? Wir haben eine absolute Dramatisierung, die manchmal ja durchaus berechtigt sein kann. Aber wir haben es heute so, wenn nicht 100.000 Tote angedroht werden in der Bild-Zeitung, dann wird es gar nicht mehr wahrgenommen, dass es ein Problem sein könnte. Aber was ist die Realität? Was sind die tatsächlichen Zahlen, die wir dahinter sehen? Ebola ist 1976 in Zentralafrika, hier im Kongo-Gebiet, erstmals entdeckt worden, erstmals als Erkrankung bekannt geworden. Seither gab es bis 2014 23 lokale Ausbrüche, alle in dieser Region, Zentralafrika, Kongo, Kamerun bis rüber nach Gabun und bis Kenia, Uganda auf der anderen Seite. 23 Ausbrüche und in dieser Zeit knapp 2.500 Fälle mit einer hohen Letalität. Zwei Drittel der erkrankten Patienten sind verstorben, aber die Zahl 2.500 ist nicht riesig für einen Zeitraum von fast 40 Jahren. Dann plötzlich eine neue Situation 2014-15, der Ausbruch in Westafrika. Die meisten von Ihnen werden sich daran erinnern, hier in Sierra Leone, Guinea und in Liberia mit 25.000 Infektionen. Was war anders? Ja, der Erreger war ein bisschen anders, war wahrscheinlich auch tatsächlich etwas schlimmer, aber das war nicht der Hauptgrund, sondern der Erreger ist früh in größere Städte gekommen. Es gab verschiedene Gründe, dass er sich schnell ausbreiten konnte. Es gab eine rasche Ausbreitung in einem medizinisch nicht gut versorgten Gebiet und sie hatten dann plötzlich eine Situation, dass sie sehr viele Fälle hatten, die auch viele andere anstecken konnten. Wenn Sie in einem kleinen Dorf sind und da leben 50 Leute, aber die kommen nicht in Kontakt mit dem Nachbardorf, werden die Ausbreitung eine völlig andere sein, wie wenn Sie in eine Millionenstadt hineinkommen. Das heißt, Sie haben eine völlig neue Situation damals gehabt. Man hat es unter Kontrolle bekommen. Sie haben hier 25.000 Infektionen mit circa 11.000 Todesfällen. Ebola ist nicht verschwunden. Das will ich kurz erwähnen. Wir haben in diesem Jahr den 9. Ausbruch für diese Region im Kongo. Circa 50 Erkrankungen hier in dieser Region Richtung Kamerun rüber mit 33 Todesfällen, also immer etwa zwei Drittel der Erkrankten sind verstorben. Am 24. Juli offiziell beendet, das heißt, man wartet dann immer einige Wochen, nachdem der letzte Fall aufgetreten ist und sagt, jetzt ist die Inkubationszeit, wo Erkrankung hätte auftreten sollen, wenn sich jemand infiziert hat, um. Ist aber nicht wieder neu aufgetreten, also ist die Epidemie beendet. Und eine Woche später hat in einer anderen Region an der Westseite ein neuer Ebola-Ausbruch begonnen. Also wir haben hier eine Situation, wo immer wieder kleine lokale Ausbrüche, jetzt vor wenigen Tagen, diese Woche, ich habe es nochmal nachgeschaut, die Zahlen, etwa 150 Personen erkrankt. Auch das wird relativ schnell unter Kontrolle zu kriegen sein. Aber wir haben immer wieder intermittierend in diesen Regionen den Ebola-Ausbruch. Also es ist nicht etwas, was verschwunden ist. Und trotzdem müssen wir es in Perspektive setzen. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Das ist, was wir lesen, nicht Killer Virus, Ebola, the biggest scare on earth. Oder Vogelgrippe, H5N1, Sie alle werden sich noch daran erinnern, an die große Diskussion darüber. Weltweit sind seit 1997 454 Menschen an Vogelgrippe H5N1 gestorben. Das ist schlimm, aber keine sehr große Zahl. Weltweit sind in den 40 Jahren, seit Ebola erstmals auftrat, ca. 13.000 Menschen an Ebola verstorben. Auch das ist schlimm, aber auch keine riesige Zahl. Schauen wir uns mal große Zahlen an. Masern, die am besten verhinderbare, durch Impfung verhinderbare Infektionskrankheit, die wir uns vorstellen können. Derzeit, 2016, 2017, 2018, 100.000 Todesfälle weltweit pro Jahr. Nicht 13.000 in 40 Jahren, 100.000 pro Jahr. Rotavirus, Kinderdurchfall. Die Kinder sterben an wässrigem Durchfall, kriegen nicht genug Wasser, nicht genügend Salze rein und sterben in ärmeren Ländern. 400.000 Kinder im Jahr. Influenza, die Virusgrippe, geschätzt 500.000 im Jahr. Das ist schwer zu sagen, wie viele es wirklich sind. HIV seit 1981, wir sprachen gerade von der spanischen Grippe, irgendwelche Zahlen in dieser Region. 40 Millionen Menschen sind weltweit seit 1981 an AIDS gestorben. Wenn Sie sagen, ja, aber das ist ja heute nicht mehr das Problem, das haben wir doch im Griff. Das ist nicht so. Während dieses Vortrags werden weltweit 100 Menschen an AIDS sterben. Während dieser Stunde, die wir hier sitzen und über Viren reden, werden weltweit 100 Menschen an AIDS sterben. An dem heutigen Tag werden sich weltweit 5000 Menschen neu mit HIV infiziert haben. Das ist und bleibt auch weiterhin ein großes Problem. Circa 1 Million Todesfälle, knapp 2 Millionen Neuinfektionen pro Jahr. Ich komme nachher auf HIV zurück. Ich will Ihnen das einfach nur mal in Perspektive setzen und damit nicht den Eindruck erwecken, ausdrücklich, Ebola wäre kein Problem. Aber die Art, wie wir es dramatisieren, die Art, wie wir darüber reden und die Art, wie wir es wahrnehmen, ist vollkommen, mit Verlaub gesagt, schwachsinnig. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Gut, das war jetzt also sozusagen mein dramaturgischer Beginn und jetzt kommen wir zum systematischeren Teil. Was sind denn eigentlich, wie entschlagen wir nach bei Herrn Günther, Karl Günther, vor 125 Jahren? Das Lehrbuch der Bakteriologie mit Einführung in die mikroskopische Technik sagt, nicht bei allen infektiösen Krankheiten hat man bisher die Erreger vermitteln vermocht. Bei manchen Krankheiten, Exantheme, das sind Ausschlagskrankheiten, wissen wir noch gar nichts. Zum Beispiel Krankheitserreger Hundswut, das ist Tollwut, Influenza und so weiter und so weiter. Und doch müssen hier parasitäre Organismen existieren, die die Erkrankung veranlassen. Also man wusste, es gibt Bakterien, man wusste, es gibt noch irgendwas anders. Das ist irgendwie anders als Bakterien, aber wir sehen es nicht im Mikroskop. Und wenn wir es in eine Kulturschale für Bakterien tun, wächst es nicht. Das war der Beginn der Virologie. Mit der Entdeckung der Bakterien hat man festgestellt, da gibt es noch was anderes außer Bakterien. Und das ist auch wichtig und verursacht Krankheiten. Poliovirus, der Erreger der Kinderlähmung, Ihnen allen ein Begriff, entweder durch die Impfung oder von früher her noch durch die Krankheitsbilder. Das ist die älteste Darstellung von Poliovirus, eine ägyptische Stele, ca. 1500 vor Christus. Diese alte ägyptische Person steht auf dem Bein, das andere Bein ist viel dünner. Der Fuß hängt so nach unten, schlaffe, asymmetrische Lähmung. Auf dem einen Fuß steht er, der andere Fuß hängt nach unten, schlaffe, asymmetrische Lähmung, klassische Diagnostik, da brauchen Sie kein Labor, da brauchen Sie uns nicht, den Virologen, das können Sie klinisch diagnostizieren, Poliovirus. Jahrtausendalter Seuchenerreger bis in die 50er Jahre die eiserne Lunge. Wenn die Polio-Infektion nach oben stieg, gab es eine Atemlähmung. Die Patienten mussten beatmet werden, zum Teil lange beatmet werden, bis hoffentlich die Erkrankung überwunden werden konnte. Man kann es sehen als Zellparasit. Sie geben Poliovirus in einen Zellrasen und einen Tag später ist keine Zelle mehr da. Es zerstört alle Zellen. Wir können es in der Situation in manchen Ländern auch als Kriegsgewinn betrachten. Wir können es als selbstsüchtiges Genom betrachten. Ein ganz einfaches Genom. 7.500 Bausteine, wenige Eiweiße, die es macht. Wir können es als effiziente Maschine, als faszinierende Röntgenkristallstruktur betrachten. Und wir können es als chemische Verbindung beschreiben. Poliovirus hat 332.652 Kohlenstoffatome, 492.388 Wasserstoffatome, 98.000 und so weiter und so weiter. Nicht? Wir können die einzelnen Bausteine, der Erreger ist genau bekannt, ist exakt beschrieben, die einzelnen Bausteine, die Eiweiße, wie viele davon, die Nukleinsäure, wie viele davon, was ist sonst noch drin, bis hin zu den Wassermolekülen, die gebunden sind, können Sie beschreiben. Die Formel wird nicht absolut genau stimmen, weil da sicher noch irgendwas drin ist, aber ziemlich genau stimmt. Also Sie haben im Prinzip eine biochemische Verbindung und dann verstehen Sie den Satz, Viren sind irgendwo am Übergang von belebter und unbelebter Materie. Und Wendell Stanley vor genau 80 Jahren in seiner Harvey Lecture, damals das war ein Preis, hat gesagt, I do not mean that living things do not differ from non-living things. Also ich meine nicht, dass sie keinen Unterschied haben. I mean, however, that we should not be too strongly influenced by the conventional criteria of life. As we go from the admittedly non-living, was immer nicht lebt, der Stein, das Haus, to the admittedly living, der Mensch, das Tier, I think there must be a transition stage where there are entities that may possess some properties that are considered characteristic of living things and some properties that are considered characteristic of non-living things. Wendell Stanley arbeitet an Tabakmosaikvirus, einem Pflanzenvirus, das er kristallisieren konnte wie eine andere Substanz, wie ein Eiweiß. Und trotzdem konnte er aus dem Kristall wieder Infektionserreger, die die Pflanze krank machen. Wir haben also eine Situation, wo sie direkt am Übergang sind und sagen könnten, was ist jetzt ein Virus? Naja, letztlich ist es Nukleinsäure. Jedes Virus hat eine Nukleinsäure, hat Erbinformation, die ihm erlaubt, sich selbst zu vermehren und mit der Zelle, mit dem infizierten Organismus irgendetwas zu machen, dass es vermehrt wird. Immer irgendeine Erbinformation. Und diese Erbinformation ist irgendwie verpackt in eine Hülle. Also letztlich ist Virus, Nukleinsäure, verpackt in eine Eiweißhülle, die es von einem Ort zum anderen bringt. Das hier aber alleine macht nichts, wenn es nicht auf eine lebende Zelle, auf einen lebenden Organismus trifft. Mein Postdoc-Advisor hat immer gesagt, a virus is as dead as a golf ball. Also ein Virus als solches hat keine Funktionen, kann nichts tun, kann sich nicht vermehren und sonst was. Erst wenn es auf die passende Zielzelle, auf den Organismus trifft, dann wird es im Inneren sich vermehren können und etwas tun. Also insofern ist Viren auch von der philosophischen Diskussion her immer, was ist Leben, sind Viren lebendig oder nicht? Das kann man unterschiedlich diskutieren und unterschiedlich sehen. Aber so müssen Sie es betrachten. Das Virus ist per se einfach eine Substanz, die erst im Zusammenwirken mit der Zelle, mit dem Organismus, den es infiziert, zu ihrer eigentlichen Funktion findet. Jetzt noch ein paar Sätze, die vielleicht ganz interessant sind, auch von den Zahlen her. Viren sind viele, unglaublich viele. Und das wissen wir erst seit wenigen Jahren. Wir schätzen, das sind alles natürlich Schätzwerte, ich habe die nicht gezählt, die Dinger, 10 Millionen mal mehr Viren im Meer, als Sterne im Universum. Wenn man die aneinanderlegen würde, also wir schätzen 10 hoch 31 Viren sind auf der Erde, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Wenn man sagt, jedes von denen ist etwa ein 10 Millionstel Meter groß, das kommt etwa hin, 100 Nanometer, ein 10 Millionstel Meter groß, kommen wir auf 10 hoch 24 Meter, das sind 100 Millionen Lichtjahre. Wenn man die aneinanderlegt, kommt man auf etwa 100 bis 200 Galaxien in der Länge. Natürlich wird die keiner sammeln und aneinanderlegen, aber als Perspektive, als Zahl finde ich es schon faszinierend, sich das mal vor diesen Größenordnungen zu betrachten. Und wenn man das Gewicht nehmen würde, dieser 10 hoch 31 Viren, kommen wir etwa auf 4 Milliarden Tonnen. Also doch eine ganze Menge Virus, was da ist. Vielleicht kann man es aber auch noch anders betrachten. Im Meerwasser. Hier im Meerwasser haben wir etwa 10 Milliarden Viruspartikel pro Liter. Wenn Sie also einen Milliliter Wasser beim Schwimmen im Meer haben, dann haben Sie auch 10 Millionen Viren aufgenommen. Keine Angst, das sind Viren von Bakterien. Das sind keine Viren, die Sie krank machen, die tun Ihnen nichts. Im Wesentlichen der allergrößte Teil infiziert marine Bakterien und marine Kleinstlebewesen. Die Zahl weißer Haie ist geringer. Die Erwartung, dass Sie die treffen, dürfte deutlich geringer sein. Warum ist das wichtig? Warum ist das zentral? Darum, durch Infektion von Mikroorganismen, im Wesentlichen Bakterien, aber auch Kleinalgen, Amöben und anderes, recyceln Viren pro Tag circa 1 Milliarde Tonnen Kohlenstoff im Meer. Im Meeressediment haben sie eine riesige Anzahl von Bakterien, die den Kohlenstoff gebunden haben. Viren infizieren die Bakterien zerfallen, platzen, der Kohlenstoff wird frei und dient als Nährstoff für alles Leben im Meer. Ohne diesen Zyklus aus Viren, die kaputt gemacht werden von Bakterien, die dann wieder den Nährstoff freisetzen, hätten wir das Leben im Meer nicht in der heute existierenden Form. Man hat diese Viren auch sequenziert, man hat die Erbinformation angeschaut und über 90% der Sequenzen sind komplett unbekannt, haben keine Ähnlichkeit mit irgendwas, was wir kennen. Also Viren sind die größte genetische Ressource, die wir auf dem Planeten haben und ganz viel davon ist unverstanden. Viele dieser Viren können wir nicht kultivieren, wir kennen die Wirte nicht, also da ist noch sehr viel übrig und ich kann vorhersagen, dass wir dort interessante Funktionen, auch technologisch interessante Funktionen finden werden, die dann später in andere Anwendungen gebracht werden können. Das ist ein Gebiet, das erst in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat und viruses are now recognized for what they are, the winners of the game of life. They are the most abundant and the most diverse life form and of great importance for ecology and for evolution. Viren transportieren Erbinformationen von einer Zelle zur anderen, auch gegebenenfalls von einem Organismus zum anderen. Die Evolution, wie wir sie verstehen, von niederen Lebewesen zu höheren, wäre ohne Gentransfersysteme, und das sind letztlich Viren, in der Form nicht denkbar, wie wir sie haben. Viren sind nicht nur viele, sie sind auch überall. Sie können suchen, wo sie wollen. Also gibt eine ganz interessante Sache, erzähle Ihnen das in einem Satz. Ein amerikanischer Highschool-Lehrer hat seine Schüler, 16-jährige Schüler, gesagt, geht mal los und sucht irgendwo Proben, Bodenproben in der Scheune, unter dem Rosenbusch im Garten, an der Straßenlaterne oder wo auch immer und dann werfen dir die auf eine bestimmte Art von Bakterien, ist egal was für welche sind. Zu diesem Zeitpunkt waren für diese Bakterien 2 oder 3 verschiedene Viren bekannt, die Bakteriophagen, die diese Bakterien infizieren. Und diese Schüler haben aus ihren Proben dann ungefähr 50 neue gefunden, die völlig unbekannt waren. Einfach zu Hause im Garten, irgendwo in der Schule. Daraus ist dann ein ganz großes Projekt geworden, das über die ganzen USA war. Highschool- und College-Studenten, die Virusproben sammelten und damit Wissenschaft betrieben haben. Eine ganz tolle Sache, auch vor dem Hintergrund Wissenschaftlichkeit und das Erkennen in jungen Menschen zu wecken und das Interesse dafür auf den Weg zu bringen. Ich habe etwas abgeschweift, aber Sie finden es überall sonst. Sie können suchen, wo Sie wollen. In über 100 Grad heißen Quellen finden Sie Viren, deren Eiweiße diese Temperatur aushalten. Unter dem Eis, in Salinen, wo immer Sie suchen. Jede Lebensform hat ihre Viren. Ob sie in Pilzen suchen, ob sie in Bakterien suchen, wo immer sie suchen, sie werden Viren finden. Viren begleiten die Evolution schon sehr lange. Wer war zuerst da? Die Zellen, die sie infizieren, oder die Viren, die sie infiziert haben? Schwer zu sagen. Das Virus alleine ohne Zelle kann nicht funktionieren, aber gab es vielleicht eine vorherige Lebensform, die weder Zelle noch Virus war und aus der sich das gemeinschaftlich entwickelt hat? Wir wissen es nicht. Es gibt die Hypothese aus autonom lebensfähigen Organismen, Reduktion. Die konnten irgendwann mal alles und sich vermehren, haben dann ganz viel verloren und brauchten irgendwann die Zelle. Auf die Weise könnten sie entstanden sein. Sie könnten aus Bestandteilen entstanden sein oder sie könnten de novo in der ganz frühen Evolution aus Selbstorganisation entstanden sein. Wir können es nicht sagen, wir können auch in die Zeit nicht zurückdrehen, aber es ist eine durchaus weiterhin faszinierende Frage. Erkrankungen so alt wie die Menschheit. Also wir können sagen, heute zurückverfolgen bestimmte Viruskrankheiten, die den Menschen seit mindestens 5.000 bis 10.000 Jahren begleiten und wahrscheinlich noch viel länger. Gut, das war jetzt der Versuch im zweiten Teil, Ihnen ein bisschen einen Überblick über das allgemeine Bild der Viren zu geben. Im Folgenden möchte ich Ihnen in einigen Minuten ein bisschen was über das ganze Spektrum, nützlich, harmlos, lästig, unterschätzt bis tödlich, darzulegen und dann eben auf die zwei Seuchen, die ich angesprochen habe, eingehen. Nützlich, harmlos, lästig, unterschätzt und tödlich. Wir müssen das gesamte Spektrum hier betrachten. Zunächst mal auch für uns nützlich. Sie alle tragen Viren, auch wenn Sie es nicht merken. Sie alle tragen Viren. Seien Sie versichert, ich weiß es, auch ohne Sie untersucht zu haben, ich weiß es. Etwa 10% unseres Genoms bestehen aus alten Virusinfektionen, Retrovirus-Elementen, die vor Millionen Jahren Vorläufer des Menschen und der Affen infiziert haben und dann in verschiedenen Evolutionsstufen in unser Genom hineingegangen sind. 10% unseres Genoms sind im Wesentlichen Retrovirus-Bestandteile. Okay, die sitzen da und sind übrig geblieben, schädigen uns nicht, nützen uns vielleicht auch nichts. Aber zum Beispiel die Plazenta. Die Plazenta, der Mutterkuchen, der für die Vermehrung der Säugetiere ja von essentieller Bedeutung ist, besteht aus Zellen, die miteinander verschmelzen. Normalerweise, können Sie sich vorstellen, wenn eine Hautzelle und die nächste und die nebeneinander, dann müssen die abgegrenzt sein. Wenn die alle miteinander verschmelzen und unser ganzer Körper verschmilzt, lösen wir uns auf. Aber in der Plazenta müssen bestimmte Zellen miteinander verschmelzen, sonst funktioniert sie nicht. Das ist ein sogenanntes Syncytium, verschmelzende Zellen. Die Eiweiße, die das Verschmelzen machen, die Fusion dieser Zellen machen, stammen von Retroviren. Die haben wir irgendwann in der Evolution aufgenommen, die haben wir irgendwann in unser Genom integriert, nicht wir, sondern lange her, nicht also länger als wir zurückschauen können hier, haben wir irgendwann in unser Genom integriert und sie wurden dann nutzbar selektioniert. Also diejenigen, die das hatten, hatten einen Selektionsvorteil in der Evolution und konnten dann eben diese Art der Vermehrung gehen. Die Fähigkeit, Stärke, Kartoffelstärke oder Ähnliches zu verdauen, wird durch ein Enzym vermittelt, Amylase beim Menschen und einigen anderen Spezies sitzt da ein Virus drinnen, das die Expression, das Ausdrücken, die Herstellung des Proteins verstärkt. Der Promoter, der dafür verantwortlich ist, ob mehr oder weniger gemacht wird, ist durch ein Virus verstärkt worden. Deswegen machen wir mehr Amylase, deswegen können wir Stärke besser verdauen als andere Spezies. Das meine ich. Es gibt verschiedene Dinge, die sind nicht vielleicht alle notwendig, aber die sind in der Evolution nützlich gewesen. Das Virus hat keinen Wert darauf gelegt, dass wir besser Stärke verdauen. Das ist Zufall. Aber der Zufall hat dann dazu geführt, eine Funktion zu haben, die dann einen Selektionsvorteil bedeutet hat und dann am Ende gefunden wird. Und was wir nicht vergessen sollten, ist, auf unserer Haut, in unserem Darm, haben wir riesige Mengen Mikroorganismen, im Wesentlichen Bakterien, 1 bis 2 Kilogramm Körpergewicht bei einem 70 Kilo Menschen sind die Bakterien, also ganze Menge. Wir haben mehr Bakterienzellen in uns, als wir menschliche Zellen in uns haben. Also jeder einzelne von uns, wenn man die Zellen abzählen würde, haben wir mehr Bakterienzellen als menschliche Zellen. Und diese Bakterien haben wieder ihre Viren und auch da haben sie einen Kreislauf. Und auch das wird erst langsam verstanden. Wenn ich heute in die Virologie gehen würde, würde ich mich mit diesen Themen beschäftigen, weil ich glaube, wir werden zum Beispiel über entzündliche Darmerkrankungen, über Allergieentwicklungen und Ähnliches durch unser Verständnis, wie diese Mikroben mit unseren Zellen und dann wieder mit unseren Viren und deren Viren interagieren und wie das Ganze mit unserem Immunsystem wechselt wird, noch erstaunliche Erkenntnisse gewinnen. Ich bin zu alt, um noch was Neues zu machen, aber für junge Leute. Ne? Also nochmal zurück. Infektion. Wir kennen Viren, weil sie krank machen. Sie wurden gefunden, weil sie krank machen. Pflanzenviren wurden gefunden, weil sie Pflanzen abtöten oder verkümmern lassen. Menschliche Viren wurden gefunden, weil wir krank machen. Deswegen haben wir alle in der Vorstellung und über viele Jahrzehnte es auch immer so wahrgenommen, Viren sind per se schädlich. Und für manche stimmt das ja. Tollwut macht krank, Masern macht krank, Grippe macht krank. Es stimmt aber bei weitem nicht für alle. Bei uns andere Viren anschauen, verläuft die Infektion oft unbemerkt. Bei Hepatitis C ist nur einer von 10, der eine Leberentzündung akut hat, obwohl sie chronisch schwere Schädigungen machen. Polio komme ich gleich darauf zurück. Wir haben weitere Erreger, die bei praktisch 100% der Menschen existieren. Diese sogenannten Anelloviren, haben Sie noch nie von gehört, sind bei praktisch jedem vorhanden, machen aber nichts. Die sind einfach nur da. Das sind Passagiere. Das ist, was ich meinte. Viren, die einfach in uns und in anderen Spezies stecken, die da sind, sich auch vermehren, sonst würden sie ja nicht bleiben, die aber niemanden stören, die sind einfach so da, so wie die, irgendetwas anderes, was wir um uns herum haben. Und dann gibt es noch alles Mögliche, was wir noch gar nicht kennen, erst langsam kennenlernen. Wenn die Viren nicht immer krank machen, dann haben wir solche, die gar nie krank machen, Anelloviren, aber viele, die machen manchmal krank oder nicht. Und was ist dann der Unterschied? Warum ist im einen Fall eine schwere, vielleicht tödliche Krankheit, im anderen Fall passiert überhaupt nichts. Nehmen wir ein Beispiel, das respiratorische Syncytialvirus. Das werden Sie auch nicht kennen, aber Sie haben es alle schon mal gehabt. 100% der Bevölkerung im 5. Lebensjahr haben eine Infektion mit respiratorischem Syncytial. Hochinfektiös, macht eine Erkältungskrankheit, bei Kleinkindern manchmal auch Mittelohrentzündungen und schwerere Verläufe. Normalerweise geht es schnell vorbei, kann auch im Erwachsenenalter Erkältungskrankheiten auslösen. In der Regel verläuft die Infektion milde, ohne Spätfolgen. Aber wir haben auch unter bestimmten Umständen, zum Beispiel bei immunsupprimierten Patienten, eine tödliche Infektion. Auch bei kleinen Kindern, die bestimmte andere Krankheiten dazu haben, verläuft es extrem schwer und zum Teil tödlich, wenn nicht eingegriffen werden kann. Also Sie haben eine Erkrankung, die jeder von uns durchmacht und wo man sagt, na gut, das ist ja wirklich nicht so schlimm, aber in bestimmten Fällen schwerste Verläufe. Jetzt werden Sie sagen, okay, immunsupprimiert ist ja klar, das Immunsystem kann nicht damit ausgehen, aber es gibt viele andere Varianten, wo eben die Verläufe auch unterschiedlich sind, je nachdem, welchen Menschen es trifft. Und wenn wir uns das anschauen und schematisch nochmal aufgreifen, hatte ich Ihnen das Beispiel vom Poliovirus eben genannt, vorgestellt, Sie erinnern sich, die chemische Formel und die Poliomyelitis dazu. Wenn wir 200 Patienten sehen, die Poliovirus infiziert sind, die sind alle infiziert mit dem gleichen Erreger, nicht unterschiedliche Varianten, keine Mutationen, keine Veränderungen, der gleiche Erreger, dann werden etwa 10 bis 20 davon eine Durchfallerkrankung bekommen und einer dieser 200 wird Kinderlähmung bekommen. 0,5% machen neurologische Symptome. 99,5% machen keine neurologischen Symptome. Was ist der Unterschied? Warum ist das so? Wie können wir das verstehen? Da sind wir weitergekommen, aber wir verstehen es bis heute nicht. Bei HIV ist es genau umgekehrt. 98, 99% werden irgendwann AIDS bekommen, wenn man nicht behandelt. Ganz wenige nur, die den Erreger bekommen und bekämpfen können und damit umgehen können. Wo wäre jeder von uns, wo wäre jeder von Ihnen auf dieser Skala bei verschiedenen Erregern? Ob das RSV wäre, ob das Poliovirus wäre, ob das viele andere Erreger wären. Wo befinden wir uns? Herpes simplex Virus, der Lippenherpes, macht eine der schwersten Hirnentzündungen, die es überhaupt gibt. Ganz selten, aber manchmal tut er das. Wir müssen die Unterschiede verstehen und die können wir nicht einfach nur durch das Untersuchen des Erregers verstehen, sondern wir müssen das Erreger-Wirt-Wechselspiel betrachten. Wir haben also den Erreger, der ist unterschiedlich pathogen, der kann sich verändern, kann schlimmer werden, kann leichter werden, kann sich besser ausbreiten, weniger leicht ausbreiten. Wir haben den Wirt, gut, der kann immunsupprimiert sein und ihn nicht mehr bekämpfen, dann haben Sie natürlich eine andere Situation. Aber was kommt sonst noch dazu? Der Erreger zerstört Zellen, der Wirt wehrt den Erreger durchs Immunsystem ab. Der Erreger ergreift Gegenmaßnahmen, als würde er handeln, diskutieren würde. Es ist ja kein bewusstes Handeln, das der Erreger kann. Und trotzdem ist es in unserer anthropomorphen Sprache natürlich, dass wir es so darstellen. Es entsteht ein zerstörtes Gleichgewicht. Und je nachdem, wie kleine Unterschiede existieren, können Sie auf diesem gestörten Gleichgewicht in die eine oder die andere Richtung. Der Erreger wird eliminiert. Die Person gesundet. Der Erreger wird chronisch. Bestimmte Dinge passieren, dass der Erreger sich festsetzen kann und nicht vom Immunsystem entfernt wird. Der Patient wird krank Oder der Erreger kann sich durchsetzen, macht aber nichts, zerstört keine Zellen mehr. Symbiotisch, beide leben prima miteinander und es stört keinen von beiden. Das zu verstehen, erfordert mehr als nur den Erreger zu diagnostizieren oder die Krankheit zu diagnostizieren, sondern wir müssen die genetischen Voraussetzungen, die immunologischen Voraussetzungen, möglicherweise Ernährungsvoraussetzungen, möglicherweise andere Faktoren, die eine Rolle dafür spielen können, mit einbeziehen in das Gesamtsystem und dieses komplizierte Wechselspiel zu machen. Und da komme ich dann zu unserem Institut. Keine Angst, ich erzähle Ihnen nicht viel zu unserer Forschung. Unser neues Forschungsgebäude haben wir letztes Jahr bezogen und unser Sonderforschungsbereich, der nennt sich integrative Analyse der Erregervermehrung und der Erregerausbreitung. Und integrativ meint genau das, zu verstehen, was die verschiedenen Stufen des Organismus mit dem Erreger machen und der Erreger im umgekehrten Sinne dahin macht. Und daran, sehen Sie ja, forschen viele Menschen, nicht nur in Heidelberg, sondern an vielen Orten. Mit dieser ganzen Forschung sind riesige Erfolge erzielt worden. Wir hören ja immer nur das, was nicht funktioniert oder was jetzt noch ein Problem darstellt. Pocken, eine der über die Jahrtausende tödlichsten Erkrankungen, sind seit 40 Jahren ausgerottet. Die Pockenimpfung ist seit 35 Jahren oder so abgeschafft, weil man sie nicht mehr braucht, weil es keine Pocken mehr gibt. Prima Sache. Polio ist auf dem Weg, hoffen wir, in vielen Ländern gibt es diese Impfkampagne und die geimpften Kinder kriegen immer den lila Nagellack, weil wenn die irgendwie so in größeren Gruppen in einem kleinen Dorf irgendwo in Asien, Afrika oder sonst wo sind, da haben sie keine tollen Impfpässe, in die alles eingetragen wird. Die kriegen so ein Ding drauf und während der Impfkampagne bleibt das drauf und nach ein, zwei Wochen geht es wieder ab und dann kann man sehen, okay, dieses Kind ist geimpft und dieses nicht. Und das sind alles Maßnahmen, die dazu führten, dass wir von vielen tausend Fällen, die wir noch in den 2000er Jahren hatten, im letzten Jahr 22 Fälle weltweit von Polio haben. Also die Chance, Polio auszurotten, ist wirklich gegeben und ich hoffe sehr, dass es in unserer Zeit gelingen wird. Die chronische Hepatitis C, eine häufig schwer verlaufende Krankheit, Leberzirrhose, Leberzellkarzinom, tödlich chronische Infektion, ist in 99% der Patienten heilbar. Heilbar, nicht einfach nur therapierbar, dass sie irgendwas nehmen können, sondern die werden ein halbes bis dreiviertel Jahr die Patienten behandelt und dann ist der Erreger eliminiert und es gibt immer noch viele Fälle und sie kommen nicht überall mit der Therapie hin, aber es gibt riesige Erfolge der medizinischen Forschung. HIV können Sie heute in den nördlichen westlichen Ländern so behandeln, dass die Menschen eine normale Lebenserwartung haben, wenn sie lebenslang therapiert werden. Wir haben tolle Erfolge, aber wir haben halt auch immer wieder neue Erreger. Wir haben eine Situation, Erreger, die seit 1975 erstmals beschrieben wurden, Ebola, HIV-AIDS ist älter, da komme ich drauf zurück. SARS werden viele von Ihnen noch erinnern, auf die Influenza komme ich drauf zurück, die Hepatitis C und so weiter. Zika-Virus, es wurde angesprochen. Wir haben also eine Situation, wo wir immer wieder neue Erreger, wo kommen die eigentlich alle her? In der Regel sind es Erreger, die aus einem tierischen Reservoir kommen. HIV kommt definitiv vom Affen und nicht aus irgendwelchen militärischen Labors, wie Sie ab und zu noch immer in den Medien lesen können. Alles Quatsch, das ist hundertprozentig nachweisbar. Die Schweinegrippe stammt im Wesentlichen aus Geflügel. Die Influenza-Viren stammen im Wesentlichen aus Geflügel. Und viele Erreger kommen aus ganz unterschiedlichen Spezies von Fledermäusen. Das ist eine interessante Frage. Da gibt es auch viele Forschungsarbeiten, warum gerade Fledermäuse so viele für uns relevante Viren haben. Aber da reicht mir die Zeit jetzt nicht, um darauf einzugehen. Neue Viruserkrankungen sind in der Regel häufig Zoonosen, also Erreger, die in bestimmten Tierarten vorhanden sind. Und was haben wir in Ebola? Na gut, da gibt es eben ein Reservoir von Tieren, die selbst nicht krank werden und die den Erreger haben. Und ganz gelegentlich kommt ein Mensch zu einem infizierten Tier, dann infiziert er sich, dann wird er schwerst krank, dann infiziert er einige andere. Aber der Verlauf ist so schnell und tödlich, dass die Menschen meistens nicht mehr weit wegkommen. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch formuliert, aber die Realität ist tatsächlich so. Die werden so schnell krank, so schwer krank, dass sie nicht mehr groß irgendwas reisen. Haben Sie einen HIV-Patienten? Der ist erstmal ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre völlig gesund, merkt nichts, aber ist die ganze Zeit infektiös und kann viele andere Menschen infizieren. Sie haben unterschiedliche Verbreitungswahrscheinlichkeit und von daher natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, größere Zahlen zu haben, ist sehr unterschiedlich. Kommen auf die spanische Grippe zurück, wo jeder andere Zahlen hat. Wir hatten 50, wir hatten 100 Millionen im Angebot. Ich biete Ihnen 20 bis 50, aber ich weiß es auch nicht. Sagen wir mal so, es waren viele Millionen Menschen, die an der spanischen Grippe gestorben sind. Und da gibt es dann auch in den Medien immer so Überbietungsschlachten. Ich glaube, es waren doch mehr. Ich glaube, es ist letztlich vollkommen wurscht, ob daran 30 Millionen, 50 oder 70 Millionen Menschen gestorben sind. Es ist in jedem Fall eine unglaublich große Zahl, die an dieser Erkrankung verstorben ist. Kann man viel dazu sagen, auch hier reicht die Zeit nicht. Wir haben andere Pandemien gehabt, die asiatische Grippe, manche werden Sie erinnern, Hongkong-Grippe, Schweinegrippe 2019 war auch eine Pandemie, ganz viele Menschen infiziert, aber ein wenig pathogener Erreger. Wir kommen wieder zum Wechselspiel. Ein Erreger, der sich enorm schnell über den gesamten Globus ausbreiten konnte, in wenigen Monaten, Millionen und Abermillionen Menschen infiziert hat, aber sind nicht mehr Patienten daran gestorben als an der normalen Grippeepidemie, die viel weniger Menschen infiziert hat. Also ein weniger pathogener Erreger, der aber hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit hat. Integrative Analyse von Erregervermehrung und Ausbreitung, das sind verschiedene Aspekte. Wie stark macht er krank? Wie schnell breitet er sich aus? Man würde ja immer denken, das ist das Gleiche. Wenn er sich schnell ausbreitet, dann ist er besonders schlimm. Muss aber gar nicht so sein, kann sich schnell ausbreiten, aber weniger pathogen sein. Müssen wir verstehen. Wann kommt die nächste Pandemie? Der Virologe wird immer gefragt, ich sage Ihnen dann morgen in 50 Jahren, keine Ahnung. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen, wann ein Erreger aus einer tierischen Population auf den Menschen übergeht, der die Eigenschaft hat, sich im Menschen schnell weiter zu verbreiten? Und das ist ja immer das Potenzial, was wir haben. Was wir sehen mit diesen Erregern, wie sie es hinkriegen. Sie haben riesige Mengen von Geflügel auf den großen Geflügelmärkten, von denen viele mit den Erregern infiziert sind und die mit Menschen in sehr engem Kontakt leben, manchmal im gleichen Haus. Und unten ist der Hühnerstall, drüber oben lebt die Familie. Dann kriegen sie die Infektion vom Tier auf den Menschen und diese Person mag daran sterben. Hohe Letalität. Die Zahlen für H7N9, 1500 bestätigte Fälle, 615 allein, 1617, 460 Todesfälle, alle in China. Alle Geflügel auf Mensch übertragen. Der Erreger hat aber nicht die Eigenschaft gewonnen, von dem Erstinfizierten auf den Herrn, der in der ersten Reihe sitzt, überzuspringen, sondern es braucht wieder die Hühner oder Gänse oder Enten. Solange wir die Situation haben, dass sie die Erregerinfektion vom Tier auf den Mensch haben, aber dann keine schnelle Weiterausbreitung, kriegen sie keine große Epidemie, kriegen sie diese Situation nicht. Aber wissen wir, ob einer dieser Erreger dann zufällig geeignet ist, das zu tun? Wie soll ich das vorhersagen? Ganz schwierig. Forschung gibt es dazu, aber es ist schwierig, Vorhersagen dazu machen. Was hilft? Surveillance-Netzwerke, Überwachungsnetzwerke, das europäische, das weltweite Influenza-Überwachungsnetzwerk und andere. Die Chance, dass irgendwann ein Influenza-Virus wieder eine Pandemie machen wird, ist hoch. Ob ich das noch erlebe, keine Ahnung. Schwer vorherzusagen. Das zweite Beispiel, was ich kurz anreißen wollte, mit anderem Hintergrund, ist die HIV-Infektion. 1983 Zellen, die dieses Virus produzieren. Und dann gab es eine riesige, langjährige internationale Diskussion, wo kommt das eigentlich her? Da gab es unglaublich viel Spekulationen. Ein Beispiel werde ich in dem Folgenden kurz aufreißen. Und man hat es dann sehr sauber auflösen können, indem man nahe Verwandte des Erregers im Schimpansen gefunden hat, hier im südlichen Kamerun. Nahe Verwandte des Erregers, was heißt das? Man schaut sich die Erbinformation an, das ist Erbinformation wie unsere, nur viel kleiner bei den Viren, und sequenziert die bestimmt jeden einzelnen Baustein dieser Erbinformation und dann schaut man die der anderen Erreger an. Und je ähnlicher die Erbinformationen sind, desto näher sind sie verwandt. So ähnlich wie die Erbinformationen meiner Eltern und meine näher sind als die mit irgendeinem von Ihnen. Das ist durch die Verwandtschaft bedingt, so ist es bei den Viren auch. Und dadurch kann man dann die Nähe der Verwandtschaft bestimmen. Und man hat die zufällige Situation gehabt, dass man in alten Proben, die im damaligen Leopoldville 1959-60 genommen wurden und eingelagert wurden, HIV gefunden hat. Also tatsächlich den echten Erreger. Und der war weit weg vom heutigen, über 40 Jahre gibt es eine Evolution, gibt es eine Veränderung und näher dran am Schimpansenvirus. Und auf diese Weise kann man sozusagen einen evolutionären Baum erzeugen und sagen, das ist am Anfang und dann kommt das und das. Und den kann man dann rückverfolgen und schauen, wann hat es denn angefangen? Man nennt das Evolutionary Clock, eine Uhr der Evolution. In 5 Jahren, in 10 Jahren, in 30 Jahren habe ich so viele Veränderungen im Durchschnitt. Also ich habe da meinetwegen 10.000 Bausteine und 30 ändern sich in 10 Jahren, nur als Zahl. Und dann verfolge ich das rückwärts und kann sagen, na gut, wenn ich 210 habe, dann sind es wahrscheinlich 70 Jahre etwa her. So etwa funktioniert das. Man kann das rückverfolgen und es gibt sehr schlüssige Beweise, auch mit vielen weiteren Untersuchungen, die zeigen, dass wahrscheinlich Bushmeat Hunters, Affenjäger, Affe ist ein Fleisch, das man isst in der Region, Affenjäger im südlichen Kamerun mit diesem Erreger, der nur dort sitzt. Der sitzt nicht hier oben und der saß auch nicht da unten. Die Schimpansen nur in dieser Region haben den Erreger, nur da oben. Und dann geht es runter den Kongo-Fluss. Es geht entlang der großen Flüsse. Ja? Und auf diese Weise kam es dann in die Region des Kongo. Und wir können davon ausgehen, dass praktisch alle der heutigen Fälle auf eine einzige Übertragung vom Affen auf den Menschen. Es haben viele stattgefunden. Aber die meisten, also mindestens drei dieses, und es gibt noch HIV-2, also 5, 6, 7 Übertragungen, die alle beim Menschen weitergehen können, haben alle nicht zu der riesigen Pandemie geführt. Zwar eine Übertragung, die zufällig, ich komme auf das zurück, was ich eben gesagt hatte, die Eigenschaften hatte, die es besonders günstig machen, sich in der menschlichen Population auszubreiten. Und wir können sagen, etwa 100 Jahre her, in Zentralafrika, irgendwo hier in dieser Region, in der Zeit zwischen 1900 und 1930, auf dieser Evolutionary Clock berechnet. Mehr können wir nicht sagen, aber ungefähr können wir es auf diese Zeit zurückgehen. Vielleicht hat der eine oder andere das Buch gelesen oder sieht es mal, The River. Ein exzellent geschriebenes und interessant recherchiertes Buch, das die Hypothese aufstellt, HIV ist durch die Kinderlähmungsimpfkampagnen in Afrika verursacht worden, weil das Kinderlähmungsvirus in Zellkultur von Affenzellen vermehrt wurde und dabei seien bestimmte Chargen, bestimmte Dosen dieses Kinderlähmungsimpfvirus verunreinigt gewesen. Da kommen wir wieder zu der Impfdiskussion zurück. Eindeutig zu widerlegen, die Impfkampagnen waren in den späten 50er Jahren. Die Proben aus Leopoldville, Kinshasa sind von der gleichen Zeit, aber überhaupt nicht im Zusammenhang damit. Und wir können es rückverfolgen und sagen, es ist viel länger her. Trotzdem, sie kriegen da eine Diskussion und wenn das einmal draußen ist, kriegen sie es auch nicht wieder weg. Sie werden immer jemanden treffen, der sagt, aber ja, Sie sagen das jetzt, aber in dem Buch steht das. Ja, und da haben Sie ein Problem, weil die Wissenschaft und die Entwicklung des Wissens hat sich natürlich weiterentwickelt. Wir haben Neues erkannt, trotzdem steht das weiterhin fest. Und es ist schwierig, jemanden, der davon überzeugt ist, dass dieser Mensch recht hat, davon zu überzeugen, dass das heute nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Obwohl, und das sollte man ausdrücklich sagen, zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, es eine durchaus denkbare Hypothese war. Und das will ich Ihnen auch mitgeben auf dem Weg. Ein Fehler, den wir Wissenschaftler auf der Seite machen, ist, dass wir dann tendenziell immer sagen, aber es ist doch völlig klar, dass es so ist. Aber es ist nicht immer alles von vornherein völlig klar. Und abweichende Meinungen können ja auch mal richtig sein. Und wir alle müssen, glaube ich, stärker lernen, das zuzugeben und in die Diskussion zu gehen. Aber mit jemandem, der wirklich absolut überzeugt ist, dass es doch in Fort Detrick von der US Army erzeugt wurde, ist halt schwierig diskutieren. Da haben Sie ein Problem. Wie ging es weiter? Es ging weiter entlang der großen Transportwege. Die Erreger haben sich ausgebreitet. Die weltweite Community konnte dann zu späteren Zeitpunkten Erreger finden. Hauptsächlich entlang der großen Transportwege, die Lkw-Straßen, die Wasserstraßen. Der Erreger ging mit den Truckern dann durch das Land und hat sich dann entsprechend ausgebreitet. Und was ist auch passiert in der Zeit, wenn Sie sich Leopoldville, dann später Kinshasa zwischen 1896 und 1955 anschauen, explosionsartiger Anstieg der Bevölkerungszahl, es wurde eine Millionenstadt aus einem kleinen Dorf und eine riesige Stadt gebaut. Und das ist natürlich für die Ausbreitung eines Erregers, besser können Sie es nicht haben. Nicht? Ein schlecht organisiertes sanitäres und Gesundheitssystem, eine große Bevölkerung, die reinströmt und immer mehr sich ausbreitet, eine riesig wachsende Stadt und dann noch Versorgungsprobleme. Und auf die Weise hat es sich in der Region dann schnell ausgebreitet. Man hat es dann weiterverfolgt, das ist von 2016, also erst 2 Jahre alt die Population, und hat ein Virus in Haiti gefunden, das man auf dieser evolutionären Schiene und auch durch die Probendatierung auf 1969 datieren kann. Also es ist dann der Sprung aus dem zentralafrikanischen Bereich mit Menschen, die infiziert waren, nach Haiti und von Haiti dann sehr schnell in wenigen Jahren nach New York, etwa um die gleiche Zeit, etwa um 1970 und dann die Ausbreitung über den amerikanischen Kontinent. Und das war in der Tat dann diese Ausbreitung, eine Ausbreitung in der homosexuellen Community. Man konnte dann zeigen, 1983 wurde der Erreger erstmals beschrieben und alle diese Personen hatten sexuellen Kontakt miteinander. Das war also dann, die Ausbreitung war eindeutig über die schwulen Community in den USA. Das Einbringen über Haiti und Afrika hatte nichts mit der sexuellen Präferenz und Orientierung zu tun. Die Schwulenseuche ist entstanden, weil es in den USA in die schwule Population hineingegangen ist und sich dann schnell ausgebreitet hat. Aber heute haben wir mindestens 50% der HIV-Infizierten sind Frauen weltweit. Gut, wie ist die Situation? Damit zum Ende dieses Teils und dann komme ich noch zu dem letzten Abschnitt. trotz der großen Fortschritte, die wir in der Therapie haben, ich sage das Ihnen, ein Mensch, der heute mit HIV sich bei uns in Deutschland infiziert, behandelt wird und lebenslang seine Behandlung nimmt, hat eine Lebenserwartung, die sich von einem Gesunden nicht unterscheidet, nach allem, was wir heute sagen können. Die Therapie ist exzellent. Trotzdem, wir haben 37 Millionen weltweit infiziert. Ich sagte diese Zahlen schon. 21 Millionen sind heute unter Therapie. Wir haben über ein Drittel Reduktion der Todesfälle, aber eben immer noch 1 Million Todesfälle. Wir können langfristig behandeln, aber wir können nicht heilen. Das Problem ist, wenn die Person heute aufhört, ihre Medikamente zu nehmen, wird innerhalb weniger Wochen bis Monate der Erreger wieder zurückkommen und den gleichen Level wie zuvor haben. 10 Jahre kein Virus mehr nachweisbar. Sie hören auf mit der Behandlung und sagen, ja gut, nach 10 Jahren wird er ja wohl mal weg sein, nicht? Sie warten 2 Monate, Sie haben die gleiche Menge, hunderttausende Viren pro Milliliter, wie Sie in der ursprünglichen Infektion haben. Wir gehen davon aus, dass wir mit der heutigen Therapie nicht heilen können und wir haben keine Schutzimpfung in Sicht. Egal, was man liest, im Moment gibt es keine. Abschließend hierzu, wo kommt das her? Ich habe vieles davon schon gesagt und will es hier nur noch mal kurz wiederholen. Was hat sich verändert? Reisen, Handel, Migration. Wir fliegen alle ständig um die Welt. Wir haben eine riesige Menge von Flugbewegungen. SARS war in weniger als 14 Tagen aus Hongkong, wo es erstmals aufgetreten hat, in einer breiten Ausbreitung in Kanada, in Europa und auch in Afrika. Wir haben dieses Bevölkerungswachstum. Erinnern Sie sich an Leopold Will, Kinshasa. Wir haben die Megacities, ideale Ausbreitungsbereiche. Erinnern Sie sich an Ebola in Westafrika. Der Erreger ist in große Städte hineingekommen. Wir haben eine neue Situation. Armut und Krieg, sie kommen auch mit ihren Impfkampagnen nicht unbedingt in Regionen, in denen kriegerische Situationen stattfinden. Und nicht zuletzt die asiatische Tigermücke in Heidelberg. Sie haben das gelesen, die Ausbreitung der Virusvektoren, die Ausbreitung von bestimmten Mückenarten, die Rodung der Wälder. Und ein ganz interessantes Beispiel, das ist jetzt eine Kuriosität und trägt zur weltweiten Situation wenig ein. Delinquent Mortgages, Neglected Swimming Pools and West Nile Virus in California. In der großen Immobilienkrise vor Lehman und so weiter, Sie erinnern sich, in der großen Immobilienkrise etwa um 2010 herum, konnten viele Kalifornier ihre Raten für die Häuser nicht mehr bezahlen, die sie auf Pump gekauft haben. Also sie haben die Häuser gekauft mit 100% Finanzierung, konnten die Finanzierung nicht mehr bezahlen, die Häuser standen leer. In Kalifornien haben die Häuser aber alle einen Swimmingpool. Ja? Und dann standen plötzlich lauter Swimmingpools leer, liefen mit Wasser voll, waren ideale Mückenbrutstätten. Die Mücken haben West-Nil-Virus übertragen und sie hatten plötzlich eine West-Nil-Virus-Epidemie, die man nicht verstanden hat. Und erst als man das verfolgt hat, richtig nachvollziehen könnte. Also das ist ein Kuriositätsbeispiel, aber es zeigt Ihnen, wie alles mit allem zusammenhängt und wie wir eben auf alle diese Dinge ein bisschen achten müssen und in unserer Welt, in unserem Leben eben viel dazu beitragen, dass diese Schäden auftreten können. Zum Schlussteil, der Feind meines Feindes hat die Zeit es betitelt, Forscher bekämpfen Krebs mit Viren, die Idee funktioniert. Der Feind meines Feindes, er setzt sich dazu, ist mein Freund. Ja, das ist die klassische Aussage und ich will Ihnen je ein Beispiel zu Genferen und Gentherapie, ein Beispiel zu Viren und Krebstherapie geben und ganz am Schluss zur Nutzung als technische Bausteine geben. Und dann höre ich auch wirklich auf. Viren sind ideale Vehikel, um Erbinformationen von einem Ort zum anderen zu schleusen. Es sind also auch ideale Vehikel, um therapeutische Gene, Erbinformationen, um etwas zu verbessern, in einen kranken Organismus, in eine kranke Zelle zu bringen. Wie geht das? Wenn bringen in eine produzierende Zelle die Information ein, um ein leeres Viruspartikel, das hat keine Erbinformation mehr, kann nicht krank machen, plus ein therapeutisches Gen, also etwas, was wir brauchen, das ein Eiweiß macht, das unser Körper nicht synthetisieren kann, weil zum Beispiel eine Person einen Gendefekt hat, ein. Dann entstehen virusähnliche Partikel, die sich nicht mehr vermehren können, die auch nicht krank machen können, die aber alle dieses Gen tragen und dann bringen wir es in die Zielzellen der kranken Person und hoffen, dass der Defekt korrigiert wird. Das wird seit ungefähr 30 Jahren als die nächste große Revolution immer wieder verkauft und hatte enorme Zahlen an Rückschlägen, die es auch sehr stark in Misskredit gebracht haben. Ich denke aber, dass die Situation jetzt so ist, dass wir erwarten können, dass für bestimmte Krankheiten hier tatsächlich Erfolge erreicht werden können. Wie machen wir das? Man könnte sich vorstellen, man nimmt dann diese Viren und spritzt sie einfach ins Blut. Das Problem ist, wir haben riesige Mengen Blut, riesige Mengen Zellen. Wenn wir irgendwo in der Leber, in der Niere, am Herzen, im Hirn oder sonst was erreichen wollen, die Chance, dass die Erreger da hinkommen, ist enorm gering. Das heißt, was wir in der Regel versuchen zu tun, ist Zellen des kranken Menschen zu entnehmen, zum Beispiel Blutzellen, Blutstammzellen. Dann geben wir diese Viren auf die Blutstammzellen, suchen uns solche, die das können und geben diese Zellen dem Menschen zurück. Das heißt, im Moment hilft es nicht gegen Krankheiten, wo ich alle Zellen heilen müsste, also jede einzelne meiner Zellen, aber zum Beispiel bei Krankheiten, wo wir ein bestimmtes Eiweiß machen müssen, weil wir das brauchen für die Blutgerinnung, für irgendwas, und wo vielleicht es reicht, wenn nur 5% unserer Zellen das machen. Die machen dann schon genug, um ein normales Leben zu ermöglichen. Und das würde reichen. Also wir müssen nicht alle Zellen verändern, weil das können wir noch nicht. Und hier eine Studie, die ich Ihnen jetzt nur als Beispiel, weil sie gerade im April diesen Jahres in einer der führenden Zeitschriften publiziert ist. Thalassämie ist eine Blutkrankheit, insbesondere in Südeuropa häufig. Ich gehe nicht darauf ein, was es ist, aber es ist eine schwer verlaufende Blutkrankheit, die Transfusionen, also Blutgabe, braucht. Und diese Patienten, das waren 22 Patienten, die alle auf Transfusion angewiesen waren und mindestens 8-mal jährlich so einen halben Liter oder Liter Blut gebraucht haben, damit sie weiterleben konnten. Das ist eine ganze Menge, 8-mal jährlich, praktisch jeden Monat oder alle 1,5 Monate eine Transfusion. 12 von 13, die den Defekt nur auf einem ihrer, wir haben ja immer 2 Gene drauf, aber da will ich auch nicht im Detail aufgehen. Und 3 der anderen Patienten wurden nach dieser Gentherapie unabhängig von Transfusion, haben gar keine mehr gebraucht. 3 Jahre bis zu 4 Jahre völlig ohne Transfusion. Da kann man dann nicht mehr sagen, dass das Zufall ist oder dass das vielleicht auch irgendwas anderes wäre. Das sehen wir bei Patienten sonst nicht. Das heißt, Gentherapie funktioniert inzwischen für Erbdefekte, wo es genügt, eine relativ geringe Zahl von Zellen das machen zu lassen, was dem Patienten fehlt, und dann funktioniert es. Was wir nicht können, und möchte ich ausdrücklich sagen und so schnell auch nicht können werden, ist Defekte, die eben in allen möglichen Zellen sitzen, komplett zu korrigieren. Aber das ist eine Situation, von der ich glaube, dass wir trotz all der negativen Schlagzeilen, die wir auch von der Gentherapie in der Vergangenheit haben, in der Zukunft viele Erfolge sehen werden. Das zweite Beispiel, was ich Ihnen nennen will, ist auch schon etwas, was lange diskutiert wird und jetzt langsam in die klinische Anwendung kommt. Mäuse konnten wir schon lange heilen, aber bei Patienten tatsächlich Erfolge zu erzielen, ist nicht das Gleiche und nicht immer übertragbar. Das Prinzip ist, wir haben ein Virus, das sich in normalen Zellen schlecht vermehrt und denen nichts tut. Das kann also in die Zelle vielleicht noch eindringen, aber es macht der Zelle nichts, einfach apathogen. Aber aus bestimmten Gründen macht es Tumorzellen kaputt. Warum? Zum Beispiel, weil die sich schneller teilen und da ist es dann höher pathogen, oder weil es irgendwelche Faktoren macht, die das Immunsystem darauf setzen oder was auch immer. Es gibt viele Beispiele, die will ich nicht ansprechen. Und es gibt viele Viren, die wir versuchen dort zu untersuchen, also Herpesviren, Adenoviren, das Masernvirus wird dort in Studien eingesetzt, aber auch das Poliovirus, das ich Ihnen vorhin genannt habe, ist ganz interessant. Poliovirus stammt aus dem Labor, in dem ich meine Postdoc-Zeit gemacht habe. Ich hatte selbst nichts damit zu tun, also ich werbe nicht für meine eigene Forschung hier. Ein Kollege, die haben das Poliovirus dahingehend verändert, dass es sich nicht mehr in Nervenzellen verändern kann. Sie erinnern sich, Poliomyelitis, die Nervenzellen werden zerstört, aber es kann in den Nervenzellen nicht mehr vermehren. Dafür vermehrt es sich stark in Krebszellen und zerstört diese. Und das ist jetzt auch dieses Jahr, New England Journal of Medicine. Matthias Grohmeier ist ein aus Hamburg stammender Arzt, der damals im Labor war und der das entwickelt hat, jetzt in Duke University in den USA. 61 Patienten mit sehr schlechter Prognose, Glioblastom, das ist dieser furchtbare Tumor im Hirn, in dem man in der Regel nach einem halben Jahr stirbt, wenn er da ist. Nach 6 Monaten kaum Veränderungen in diesen Patienten, nach 12 Monaten und nach fast 5 Jahren lebt der Patient immer noch und der Tumor ist deutlich kleiner geworden. 80% der Patienten sind in 1 bis 2 Jahren verstorben. Und dann haben sie eine Population, die anscheinend, genau wissen wir es noch nicht, von diesem Virus profitiert. Sie haben plötzlich einen Stopp und dann gibt es Personen, die 3, 4, 5 Jahre zu überleben scheinen. Was unterscheidet diese Personen von den 80%, die gestorben sind? Die haben alle so einen Tumor, haben alle einen schwer verlaufenden Tumor. Auch das verstehen wir noch nicht, aber ich bringe Sie immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Da gibt es viel, was wir verstehen müssen, aber wir sind da auf einer Schiene, die, glaube ich, uns weiterbringen wird. Ganz zum Schluss, Nanotechnologie. Nano, die Viren sagen, we were nano before it was cool to be nano. Die waren immer schon klein, nicht? Also Viren und Nanotechnologie. Tabakmosaikvirus ist das Exakteste, was Sie sich vorstellen können. Das ist genau 300 Nanometer in der Länge und 18 oder so Nanometer im Durchmesser. Ja? Und das ist immer so. Die Bausteine werden exakt aneinander gebaut und bilden eine Helix, eine Spirale, die in exakt den gleichen Abständen ist. Es ist bis auf das kleinste Detail hin exakt aufgebaut. Es nutzt die Nukleinsäure als Template, um das aufzubauen. Wenn Sie die Nukleinsäure länger machen, wird das Virus länger. Machen Sie die Nukleinsäure kürzer, wird das Virus kürzer. Aber es hat immer den gleichen Durchmesser. Sie kriegen eine exakte Situation. Und das wird als Template, als Matrize, zum Beispiel für Nanotubes, für Nanowires verwendet, für Biosensoren. Es wird organisiert auf Arrays aufgebaut. Es wird als Carrier für bestimmte Sachen genutzt. Also es gibt viele Anwendungsbeispiele in der Medizin und Biotechnologie, die ich ja schon zum Teil angesprochen hatte. Aber es wird zum Beispiel auch genutzt, indem die Oberfläche modifiziert wird. Und dann können Sie zum Beispiel Gold daran koppeln. Und damit können Sie dann Substanzen machen, das sind dann Kobalt-Goldoxid-Substanzen, die Sie an die Oberfläche dieser Nanowires hinbinden und die dann als Anode in Batterien funktionieren können. Und das ist ein durchaus wachsender Forschungszweig, nicht krankmachende Viren, sondern Viren, deren exakte Bausteine sie nutzen. Ja, und wir haben eine, gemeinsam mit unseren Kollegen am Max-Planck-Institut, eine neue Schule gegründet für Doktoranden und Masterstudenten, Matter to Life, lebend oder anorganisches Molekül. Wie können wir diesen Übergang besser studieren? What exactly is life? How can it be described? Can life-like systems be engineered, die jetzt Ende diesen Jahres startet und entsprechend gefördert werden wird. Damit komme ich jetzt endlich wirklich zum Ende. Sorry, wenn es ein bisschen lang war. Die Viren und wir, eine untrennbare Beziehung. Wir können nicht wirklich miteinander, Viren und Menschen, Viren und andere Spezies, aber wir können überhaupt nicht ohne einander. Eine Welt ohne Viren, ein Leben ohne Viren würde nicht funktionieren. Sie alle, ich, wir alle, wir könnten ohne die Viren gar nicht überleben. Der Kohlenstoffzyklus ist ein Beispiel, unser Organismus ist ein anderes. Und damit danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie noch nicht gegangen sind. Vielen Dank.
Die Macht der Viren, Feinde, Weggefährten und Nützlinge. Professor Hans-Georg Kräuslich entführte euch, entführte uns in die Welt der Viren, von denen wir ständig innerhalb und außerhalb unseres Körpers umgeben sind. Mal sind sie harmlos, mal nützlich, mal gefährlich. Das wissen wir jetzt und noch viel mehr. Nach dem Vortrag im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum und heute im Hörsaal auf Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.